Ich glaube, dass wir uns teilweise selbst verloren haben und hier in der Gesellschaft zu viele Menschen sich selbst verlieren. Und dieser ein ganz einfacher Gedanke, den jeder selber machen kann, mit sich selber. Wie gehe ich in den Tag hinein? Was ist für mich wichtig? Anstatt irgendwelche politischen Forderungen in den Raum zu stellen, glaube ich, dass es sehr hilfreich ist, wenn man da, wo man lebt, in der eigenen Familie, wo man arbeitet, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder im Sportverein, wenn man sich dort authentisch und echt verhält, wenn man den Moment lebt, wenn man auch mal Menschen eine Rückmeldung gibt, eine positive Rückmeldung über das, was ich erlebe. Es gibt ganz, ganz viele Führungskräfte, die überhaupt keine Zeit haben. Die haben noch nicht mal Zeit für ihre Familie. Die müssen funktionieren. Die müssen gucken, dass sie klarkommen. Als Trainer, das war 24/7. Wenn ich zurückdenke, was ich als Trainer für einen Blödsinn gemacht habe. Ich habe 2017 aufgehört und habe mich jetzt 7 Jahre lang widme ich mich diesen anderen Themen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, wie soll es denn jetzt hier weitergehen? Ich meine, weiter Tore, Punkte, Meisterschaften ist ja wunderbar. Und soll St. Pauli aufsteigen in die erste Liga? Ja, das ist aber kein Wert an sich. Wir haben ganz andere Probleme.
Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit bekannten Persönlichkeiten aus dem Fußball über ihren Werdegang, ihre Lebensphilosophie und ihre Art des Leadership. Können wir etwas von diesen Menschen lernen? Dieser Frage gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wurde bei einer Ausgabe aus der Reihe Leader Talk Live in den Räumlichkeiten der Automarke Genesis in München vor geladenen Gästen aufgenommen. Dann setzen wir uns mal hin. Ich habe natürlich auch ein paar Notizen hier, also nicht wundern, aber für so ein Gespräch mit Ewald Lien muss man schon vorbereitet sein. Ne? Man weiß ja nie, in welcher Stimmung der Ewald hier so ankommt. Ja, freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Ewald Lien, den ich schon seit wann eigentlich? Also persönlich tatsächlich seit deiner Zeit hier bei 60 München. Ja, was habe ich mir zu Ewald Lien aufgeschrieben? Ich will dich natürlich nochmal ganz separat in meinen Worten vorstellen, Ewald. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer für eine bessere Welt. Er war der intellektuellste Fußballer, den Deutschland je hatte. Und er konnte jede Abwehr durcheinander wirbeln für Borussia Mönchengladbach, für Arminia Bielefeld oder auch den MSV Duisburg. Wenn er was äußert, hört ganz Fußball-Deutschland zu. Und er sagt, man muss den Mut haben, Farbe zu bekennen. Einen herzlichen Applaus nochmal, Ewald. Schön, dass du da bist.
Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Applaus bekomme, und obwohl ich noch nichts Vernünftiges zustande gebracht habe. Und eben, als du vorgestellt wurdest, ist das so untergegangen. Es gab einen Applaus für mich und du bist, deswegen würde ich gerne dein Werk würdigen, weil es ist wirklich nicht an der Tagesordnung, dass jemand, der beide Bereiche kennt, der den Fußball selber kennt, weil er ein sehr hochklassiger Fußballspieler war, der die Sportberichterstattung kennt und der sich dann mit Trainern beschäftigt und damit beschäftigt, wie können Führungskräfte mit welchen Werten, mit welcher Art der Kommunikation mit Leuten umgehen, mit ihren Anbefohlenen oder mit ihren Teams, mit denen sie etwas zu tun haben. Und all das, was du da gemacht hast mit deinem Leader Talk, was auch wo die Quintessenz der ganzen Geschichte in diesem Buch verewigt ist, das habe ich noch von keinem anderen gesehen. Und es gibt auch nirgendwo im Grunde genommen so eine Zusammenfassung der Meinungen und der Ansichten diesbezüglich von vielen wichtigen und erfolgreichen Trainern. Und deswegen an dieser Stelle, auch wenn ich das hasse, einen Applaus einzufordern, weil möchte ich noch mal einen.
Okay. Also, jetzt mal ganz ehrlich, es kann nur noch schlechter werden, oder? Also eigentlich muss ich jetzt Schluss machen. Nein. Ewald, vielen Dank. Ich habe dich letzte Woche oder schon 2 Wochen her bei Markus Lanz gesehen. Ist ja im Übrigen ganz oft Gast. Auch Markus Lanz schätzt dich als Gesprächspartner. Und Jetzt in Bezug auf den Sport, der so gerade in diesem Land stattfindet, da hast du, ich habe genau hingehört, Ewald, du hast den Satz gesagt, ich bin stolz darauf, was ich gerade in diesem Land sehe. Was genau macht dich stolz?
Man ist ja immer versucht zu vergleichen, 2.0, Sommermärchen, also das ist ja Quatsch. Das Leben findet jetzt statt und nicht vor 20 Jahren. Ob man das, ob man es vergleicht oder nicht, das ist unwichtig. Ich sehe das, was ich sehe, und das, was ich hier gesehen habe, ist eine unbändige Freude von ganz vielen Menschen, die hier hinkommen. Das ist auch immer eine große Chance für ein Land, jetzt nicht nur sich zu zeigen, das ist dann wieder so ein kleiner Ausschnitt nur, sondern einfach andere Menschen zu sehen, andere Menschen zu respektieren und sich als guter Gastgeber zu zeigen und gemeinsam mit Menschen aus anderen Ländern zu feiern. Und diese Atmosphäre, das habe ich überall und nirgendwo gesehen, das ist einfach toll. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Natürlich einige Fans auf besondere Art und Weise. Die Schotten. Ich habe nach dem ersten Spiel in unserem Podcast und auch bei NTV, wo ich halt immer Interview gebe, nach dem Spiel habe ich gesagt, naja, also die Schotten waren nicht ganz dicht. Wortspiel.
Ja.
Doppelt. Ne, also die Schotten dicht oder die Schotten waren nicht ganz dicht, weil wir denen da fünf reingeschossen haben. Und dann habe ich aber hinzugefügt, und die dicht waren, die haben ein unglaubliches Spektakel vollführt, vorher, während des Spiels und auch nachher.
Und du genießt es, und dahingehend nochmal gefragt, der Sport, also was kann der für eine Rolle einnehmen in der Gesellschaft? Und jetzt auch mal weg von diesem gesellschaftspolitischen, also das ist ein Aspekt, und der andere Aspekt vielleicht, was, wenn ich jetzt an die Kinder denke, jugendliche Schulen, der Sport, was kann der dort auch für eine Rolle einnehmen? Bleibt da noch zu viel liegen?
Ja, lass mich noch mal zwei, drei Sätze zu der anderen Sache sagen. Wir sind immer da schnell dabei, das Ganze so zu überhöhen. Aber erstmal, ohne dass man das jetzt groß analysieren muss, ist Lebensfreude, ist es ein Ausdruck von Lebensfreude, ist es ein Ausdruck von auf eine faire Art und Weise, dass es immer ein paar Leute gibt, die ausrasten. Das ist, wenn so viele Leute in einem Land sind, aus den unterschiedlichsten Ländern, passiert immer was. Mhm. Und dann kann man sich auch ausdenken, was noch passiert. Aber ich fand das ungeheuerlich, wie viele Leute aus Albanien, aus Rumänien, aus Georgien, ich habe keine Ahnung, wie die hier hingekommen sind. Ne? Also ich habe schon Probleme gehabt, heute von Bielefeld mit der Deutschen Bahn nach München zu kommen. Die kommen aus Georgien, die müssen ja irgendwie... Und aus Rumänien, ich habe ja in Rumänien gearbeitet, dann habe ich meinen alten Sportdirektor Narcis Raducan, einen ehemaligen Nationalspieler, angerufen und gesagt, da haben die in München irgendwo gespielt. Ich sage, was ist hier los? Ist bei euch noch einer zu Hause? Oder er sagt, ich weiß es auch nicht. Da war ja hier in München,
Eine riesige,
30.000, 40.000 Leute. Mhm. Wie kommen die hier hin? Wie geht das? Über den Autoput früher mit 18.000 Autos oder so viel Flugzeuge gibt's ja gar nicht. Mit Schiffen müssen sie vorher losgefahren sein. Ich habe keine Ahnung. Die transsibirische Eisenbahn fährt auch woanders her. Also das finde ich ungeheuerlich, das zu sehen, wie sie alle hier auftauchen und wie sie ihre Mannschaft und aber auch die Mannschaften zu sehen. Das war auch etwas, was mich fasziniert hat. Sagen wir mal, das Spiel Georgien-Türkei, das war so der erste Aufhänger, wo ich gedacht habe, was ist das denn für eine Leidenschaft? Das war viel mehr wie eine Botschaft, habe ich gesagt. Der Spiel war wie eine Botschaft, ach, so kann Fußball auch sein. Das ist natürlich was ganz anderes. Und auch das ist für mich etwas, was ich aus dieser Europameisterschaft mitnehme, unabhängig davon, wer gewinnt, wie weit wir kommen. Das ist ja immer das große Thema, wie weit kommen wir? So wie wir insgesamt in der Gesellschaft nur damit beschäftigt sind. Naja, wie viel verdient man, welchen Status hat man und wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste? Es gibt eben auch noch ein paar andere Werte. Und diese Werte, die sehe ich dann im Fußball und die sehe ich dann nicht mehr bei diesen Spitzenspielern, die die Vorrunde irgendwie so durchgespielt haben.
Also das heißt, was können wir uns abschauen? Also Werte, du sprichst gerade von Werten, also Einsatz, also dass es sich lohnt, Einsatz zu bringen, dass wir Fußballer sehen, die eine Gemeinschaft bilden, eine Begeisterung ausstrahlen. Ist das die eine Ebene?
Ja, das ist natürlich, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich sag mal, das sind alles gute Fußballer. Mhm. Und die spielen auch, jetzt nicht bei Man City, Arsenal und Real Madrid, aber die spielen auch in Erstligamannschaften, in Italien, in irgendwo in Europa. Das heißt, die können alle kicken. Aber die Nationalmannschaft ist für diese Länder, die teilweise zum ersten Mal dabei waren oder seit langen Jahren wieder dabei, wie Rumänien, wie Georgien, wie Slowenien, Slowakei, Albanien, spielt die Nationalmannschaft eine ganz andere Rolle als hier bei uns. Natürlich will hier auch jeder Nationalspieler sein, und in Frankreich, England, alles wunderbar. Aber das ist alles mehr geschäftsmäßig und es ist, wie soll ich es sagen, die sind es gewohnt, vor vollen Häusern das ganze Jahr zu spielen, komplett unter Druck. Die werden das ganze Jahr gehypt und es geht immer um irgendetwas ganz Besonderes. Für diese anderen Mannschaften, für die Spieler, die in diesen kleineren Mannschaften spielen, ist das das absolute Highlight gewesen. Oder teilweise noch das absolute Highlight. Die kommen hier hin und dann sehen sie die Unterstützung ihrer Zuschauer, dass die ganz anders in die Spiele hineingehen und den ganzen Platz abreißen wollen. Das muss man verstehen. Das soll jetzt keine Kritik sein an den anderen Spielern, weil die werden auch mit zu vielen Spielern, mit zu vielen Spielen zugemüllt, weil wir da eben auch noch mehr Geld einnehmen wollen.
Aber nochmal zu dieser Identifikation, jetzt auch gerade vielleicht zu unserer Mannschaft. Die Mannschaft, da sind in diesem ganzen Kader 9 Spieler, die einen Hintergrund haben, also wo die Eltern aus anderen Ländern gekommen sind tatsächlich. Also bietet diese Mannschaft nicht auch die Chance, da eine verstärkte Identifikation auch herzustellen? Also zum einen für all die Kinder und Jugendliche, die einfach einen Migrationshintergrund haben. Ist das etwas, was du wahrnimmst, oder ist das vielleicht auch eine Überhöhung?
Das ist keine Überhöhung, aber ich würde da gar nicht mehr drüber reden, weil das ist, die Welt hat sich verändert. Ich muss das doch nicht mehr ansprechen. Wenn ich diese Umfrage sehe, der WDR in Auftrag gegeben hat, weil zwei Verstörte in Thüringen gesagt haben, ich finde das aber schade, dass unser Kapitän türkische Wurzeln hat, daraus eine Umfrage zu basteln, das tut mir leid. Natürlich wird man immer, wenn man es, jede Umfrage lebt von der Fragestellung, die ich gebe. Ich kann auch eine ganz andere Fragestellung machen. Und ich muss auch nicht sagen, 20% haben rechtsextremes Gedankengut oder 20% haben gesagt, ich finde es schade. Ich kann auch sagen, 80% oder 85% finden das alles in Ordnung. Das hatten wir ja auch bei Markus das Thema, dass man immer diese... auch Markus ist auf dem Trip zu sagen, ja, aber das muss man doch ansprechen. Ja, aber in dem Moment, wo du es ansprichst, überhöhst du das Thema und das andere bleibt außen vor. Ich bin mit so vielen Themen beschäftigt. Bei uns im Kreis Lippe bin ich Klimabotschafter, Nachhaltigkeitsbotschafter. Wenn ich da den ganzen Tag mich damit beschäftigen würde, ja, Moment mal, wie viel Ausstoß von CO2 haben wir denn da? Und da vorne passiert jenes. Und wie viele Häuser haben denn noch keine Solaranlage? Und wie viele Heizungen haben wir denn da vorne noch? Man kann aber auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Man kann ganz andere, nämlich die Dinge, die schon funktionieren. Die Dinge, wo man schon Dinge verändert hat. Aber es ist unser menschliches Gehirn, nimmt die negativen Meldungen leider Gottes eher auf. Und darauf bauen deine Ex-Kollegen, die natürlich Zeitungen verkaufen wollen und
ihre Geschichten,
Artikel und Filme, weil sie natürlich wissen, wenn sie schreiben, 850 Solaranlagen im Kreis Lippe auf den Dächern, sensationell, dann sitzen die da.
Ja.
Oder wenn einer schreibt, wieder ein Verbot, wir dürfen die Heizung nicht mehr da einbauen.
Das ist ein bisschen spannender.
Ja. Dann gucken alle, ach, was ist denn da jetzt wieder passiert? Ne? Es ist leider Gottes so, aber wir müssen uns dagegen wenden. Und deswegen, ich finde...
Das Positive herausziehen.
Genau so.
Das und Positive
ich
sehen.
Muss nicht darüber reden. Ich meine, als ich selber gespielt habe, da hatten wir in den 70er Jahren, 80er Jahre, da hatten wir, keine Ahnung, bei Borussia Mönchengladbach immer so ein, zwei Spieler aus Belgien, aus Dänemark. Das hat sich irgendwie so ergeben. 20 Jahre später, 25 Jahre später, da habe ich meine Mannschaftssitzungen bei Hannover 96 erst in Deutsch gehalten, dann in Spanisch, porque la mayoría de algunos jugadores no entendían nada del alemán y por eso tenía que hablar en español para explicarles lo que pasa. So, dann hatte ich noch drei
Leute. Das war Spanisch.
Was ist denn mit dem los? So, dann hatte ich noch ein paar Leute, die Französisch verstanden haben und vielleicht noch drei Engländer. Aber das habe ich dann off the record gemacht. Das heißt, die Welt hat sich komplett verändert und wir reden von vor über 20 Jahren. Und heute ist es so, dass das aus unterschiedlichen Gründen, die ich jetzt hier gar nicht diskutieren möchte, nochmal einen ganz anderen Sprung gemacht hat. Also in diesem Moment zu sagen, Migrationshintergrund, ich meine, wer hat keinen Migrationshintergrund?
Aber es geht doch vielen, und das vielleicht nochmal zum Abschluss, es geht doch vielen Jugendlichen vielleicht...
Wie zum Abschluss? Willst du aufhören?
Nee, mit diesem Themenkomplex meine ich, weil wir wollen ja nicht die ganz große politische Diskussion, wir wollen ja noch ein paar andere Themen haben, aber es gibt, glaube ich, viele junge Menschen, Spieler, die, wenn sie Ilkay Gündoğan sehen als Kapitän, das macht was mit denen. Die sehen so, wow, klar, der ist in Gelsenkirchen geboren, hat türkische Eltern. Das ist ein Antrieb. Das heißt, der wieder redet, wieder reflektiert ist. Also das kann ja das positive Vorbild sein.
Ja, aber das spricht ja für sich.
Genau.
Verstehst du, was ich meine? Das spricht für sich. Das muss ich nicht thematisieren. Da muss ich jetzt nicht drüber reden. Dann können wir wirklich zu diesem Thema Fußball und Gesellschaft kommen. Für mich ist Fußball schon immer eine Chance gewesen, auf Kinder und Jugendliche einzuwirken. Aber auch nicht nur individuell, sondern auch generell. Was können Mannschaftssportarten dazu beitragen, dass es irgendwie weitergeht und man nicht nur darüber nachdenkt, naja, wie kann ich jetzt hier gewinnen? Für mich, wie soll ich es sagen? Also ich habe nie gedacht, ich bin nie Anhänger einer Mannschaft gewesen, es sei denn, ich habe selber da gespielt oder war Trainer, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass die gewinnen, egal wie. Mhm. Das machen viele, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das eben auch so funktioniert. Ich muss in meinem Job funktionieren, in der Firma, wir müssen Sachen verkaufen, wie sinnvoll oder weniger sinnvoll manche Produkte auch sind, die wir herstellen und produzieren. Wir haben nicht über diese Dinge nachgedacht. Und das ist alles ist in den Fußball im Grunde genommen hineindiffundiert. Wir haben mittlerweile den Fußball so kommerzialisiert, und die Anzahl der Spiele so hochgetrieben, dass diese Spieler, von denen ich eben geredet habe, gar nicht mehr alle drei Tage eine Top-Leistung abrufen können. Das geht einfach nicht. Die sind nur unterwegs, die wachen irgendwann auf und wissen vielleicht gar nicht mehr, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ne? Familie ist am Rande so. Im Grunde genommen haben wir eine Gesellschaft zugelassen, wo die Werte und das Gemeinwohl auf der Strecke geblieben sind.
Und das kann der Fußball für jugendliche Kinder, wenn das an Schulen, wenn verstärkt Kinder auch in die Vereine gehen, siehst du da eine Chance, dass da Dinge besser laufen können? Wir sehen es ja, dass immer weniger Kinder sich in Vereine anmelden. Glaubst du, dass das auch das große Defizit ist in der Gesellschaft, dass die gar keinen Hort mehr finden, wo sie sich entwickeln können, wo sie auch eine Struktur kriegen, wo sie keine Rahmenbedingungen mehr haben und sie halt abhängen, rumhängen? Ist das so ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, wo der Sport, wo vielleicht auch von der Politik mehr getan werden müsste, dass der Sport diese Werte vielleicht mehr transportiert, dass die Kinder das zwischen 6 und 14 einfach mehr mitbekommen, was es heißt, in der Mannschaft zu spielen oder Einzelsport zu machen?
Auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Es ist grundsätzlich ist ein Mannschaftssport immer etwas anderes, als wenn ich eine Einzelsportart betreibe. Egal, ob ich Fußball, Handball, was weiß ich was spiele. Und weil es eben um die Zusammenarbeit von verschiedenen Leuten geht, weil ich Rücksicht nehmen muss, weil ich verschiedene Positionen habe, weil man sich gegenseitig helfen muss, es gibt Regeln, an die man sich halten muss, und so weiter und so fort. Also Mannschaftssportarten geben dir die Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen Regeln und Werte näher zu bringen. Es ist aber auch so, dass man, dass in vielen Vereinen, wir haben 7 Millionen Leute im DFB organisiert und 24.500 Vereine, ich rede jetzt nur von Fußballvereinen. So, und jetzt kannst du nicht davon ausgehen, dass alle Trainer in allen Jugendmannschaften und den Amateurmannschaften auch alle sozialverträglich unterwegs sind und dein Buch gelesen haben und wissen, wie man mit Kindern und Jugendlichen umgeht. Die kommen auch von zu Hause, wo sie wahrscheinlich, jeder hat seine Geschichte. Ja. Also wir sind jetzt unverdächtig in Deutschland, dass wir in der Lage sind, unseren Kindern, also ich sage mal gesellschaftspolitisch, erziehungstechnisch stehen wir jetzt nicht an der Spitze der technisch-taktischen Entwicklung, wenn ich es mal so sagen darf. Und was die Vermittlung von Lebensfreude und von Werten angeht, auch nicht. Da habe ich in anderen Ländern ganz andere Dinge erlebt, wo man auch ein großes Selbstvertrauen hat, selbst wenn ich nicht in Genesis fahre, selbst wenn ich nicht ganz viel Geld verdiene, wo Statussymbole vielleicht nicht ganz so eine große Rolle spielen oder nur bei anderen Leuten, gerade in südeuropäischen Ländern. Und die Politik setzt falsche Maßstäbe. Der Sport ist der erste, der im Schulunterricht hinten runterfällt. Das interessiert gar keinen. Nein, aber wir haben im Grunde genommen eines der schlechtesten Schulsysteme. Zumindest das schlechteste, was ich kenne. Und warum haben wir das? Weil wir die Schule nicht als einen Ort der Erziehung ansehen, als einen Ort, wo Werte vermittelt werden, als einen Ort, wo ich den Kindern etwas fürs Leben mitgebe, sondern das ist immer nur ein Ort gewesen, wo es um die Vermittlung kognitiven Wissens geht. Ich bin durch die Schule gelaufen, ich war hoch dekoriert. Ich habe überall Einsen gehabt in Mathematik, in Chemie, in Physik. Als ich Abitur gemacht habe, also die anderen lasse ich jetzt weg, ich habe auch 3 gehabt.
Du bist trotzdem Fußballer geworden, Wahnsinn. Erzähl weiter.
Oder gerade deswegen. Hoch dekoriert aus dem Gymnasium rausgekommen. Ich hatte so viel Ahnung vom Leben wie die Kuh vom Sonntag. Das war abenteuerlich. Ich habe das Gleiche, haben wir auch in der Fußballausbildung gemacht. Wir haben eine Armee von jungen Nerds auf die Kinder und Jugendlichen losgelassen, die alle Karriere machen wollen, die Mannschaftserfolg haben wollen, die nicht Spieler für die Bundesliga-Mannschaften ausbilden wollen, sondern die wollen Erfolg haben, in keine Ahnung, in irgendein Finale kommen. Darum geht's aber nicht. Aber auch da geht es wieder nur um Karriere und das haben wir zugelassen. Wir haben es zugelassen. Was will denn ein 26-Jähriger, Ausnahmen bestätigen die Regel, Ole Werner von Werder Bremen, mit dem haben wir öfters gesprochen, das ist eine alte Seele in einem jungen Körper. Aber ich kenne ganz viele sehr, sehr junge Seelen in sehr jungen Körpern, die so auf Taktik schwören, die mit 8-, 9-, 10-Jährigen Abstände zwischen den Mannschaftsteilen üben, die würde ich sofort wegsperren.
Wegsperren ist ein bisschen übertrieben, Ewald.
Ja.
Ne? Also du stehst kurz schon.
Ja, ne? Also, alles klar, aber du weißt, was ich meine. Wir stellen uns immer die Frage, wo sind denn unsere Individualisten? Wir haben, und dann heißt es, ja, wir haben doch Sané, wir haben doch Musiala, wir haben Wirtz. Ich sage, ja, und dann? Wenn ich in die Schweiz gucke, wenn ich nach Österreich gucke, wenn ich nach England gucke, nach Frankreich, nach Spanien. Frankreich und Spanien ist auch ein Industrieland. Die haben in jedem Dorf haben die 17 solche Leute.
Also wir merken.
Und wir müssen froh sein, wenn wir. Unterbrich mich jetzt.
Doch, ich muss.
Nein.
Ich muss kurz mal versuchen, eine kleine Kurve zu nehmen. Also ich finde es. Die Energie hier vorne, die ist spürbar, ich hoffe auch bei euch. Also man merkt, Ewald, du brennst, du musst die Dinge sagen, das war schon immer so. Und jetzt die Frage, die mir jetzt kommt, du bist prominent, du bist bekannt als Fußballer, als Trainer und du hast immer die Dinge gesagt, die du gefühlt hast. Dir ist es wichtig, eine Meinung zu vertreten, Farbe zu bekennen, so hast du es gesagt. Ist das die Rolle, die ein Prominenter im Normalfall haben sollte? So aus deiner Sicht müssten nicht viel mehr Menschen, die in einer gewissen Rolle in der Gesellschaft sind, reden, zeigen, Haltung zeigen, Dinge ansprechen? Haben wir zu viel von denen, die sich verstecken, zu wenig Profil zeigen und müsste es nicht mehr Ewalds geben? Jetzt mal ganz provokativ gefragt.
Was habe ich denn gemacht in meiner aktiven Karriere als Trainer? Hast du mich da irgendwo reden, schwingen sehen, außer bei irgendwelchen...
Ja, wenn ich so ein bisschen Interviews google, dann sehe ich, habe ich das Gefühl, dass du schon immer irgendwo Themen benannt hast. Also
ja. Aus der Vergangenheit. Nein, ich, also ich will es jetzt mal so sagen. Ja, das hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun, sondern es gibt ganz, ganz viele Führungskräfte, die überhaupt keine Zeit haben. Die haben noch nicht mal Zeit für ihre Familie. Die müssen funktionieren. Die müssen gucken, dass sie klarkommen. Als Trainer, das war 24/7. Wenn ich zurückdenke, was ich als Trainer für einen Blödsinn gemacht habe. Ich habe 2017 aufgehört und habe mich jetzt 7 Jahre lang widme ich mich diesen anderen Themen, weil ich irgendwann mal gesagt wird, wie soll es denn jetzt hier weitergehen? Ich meine, weiter Tore, Punkte, Meisterschaften ist ja wunderbar. Und soll St. Pauli aufsteigen in die erste Liga? Ja, das ist aber kein Wert an sich. Wir haben ganz andere Probleme. Mhm. Und damit habe ich mich beschäftigt. Mit Kommunikation, mit Motivation, mit Führungsverhalten, mit Teambuilding, mit Nachhaltigkeit, mit Kreislaufwirtschaft, mit Gemeinwohlökonomie, mit all diesen Themen, die mir wichtig sind. Mit der gesellschaftspolitischen Rolle des Sportes, was ich eben, weil du mich unterbrochen hast, nicht sagen konnte, war das, dass die Politik in der Lage wäre, Steuergelder auch für andere Dinge auszugeben, die für die Entwicklung eines Landes viel wichtiger sind. Aber sie werden nicht als wichtig wahrgenommen. Es ist 10.000-mal wichtiger, die kleinen, vielen, tausend Vereine zu unterstützen. Was haben wir exklusiv? Das gibt's in anderen Ländern in dieser Form gar nicht. Die zu unterstützen, damit eben nicht nur die Vereine froh sind, dass irgendein Vater mal irgendeine Mannschaft trainiert, sondern dass da auch zumindest in jedem Verein ein, zwei pädagogische Leiter sind, die schulen können, die ihnen was erzählen können. Und ich kann vielleicht auch Steuererleichterungen. Unsere Finanzämter, ich weiß nicht, ob ein Finanzbeamter hier ist, das ist auch eine Gruppe für sich. Die Großen lassen wir laufen und ja. Und ja, das ist so. Das ist so. Wenn ich habe das erlebt, dass wir könnten eine Finanztransaktionssteuer machen. Wir könnten so viele Dinge machen. Wir zahlen, der richtig Kohle hat, bezahlt 25% für Aktiengewinne. Wenn du 4.000-5.000 Euro verdienst, bezahlst du 43%. Also hallo, das kann doch nicht sein. Und deswegen sage ich, die Politik könnte die Gelder anders verteilen, anders heranschaffen auch, indem man auch mal andere Steuern, gerechtere Steuern setzt. Aber dann würde sich in der Gesellschaft was ändern. Aber wer will denn, dass sich was ändert? Das ist
vielleicht der Punkt. Vielleicht ja, wenn es mehr Menschen gibt, die eben laut sind, die lauter sind, die Dinge benennen, die ihre Rolle in der Gesellschaft als Prominente vielleicht dafür nutzen. Ich meine, Christian Streich, der hat auch 24/7 Job gehabt in Freiburg und ich glaube, wir haben alle den Eindruck, das ist jemand, der benennt die Dinge. Also es ist doch traurig, dass du sagst, die haben keine Zeit. Also die haben noch nicht mal Zeit, sich vielleicht um die wichtigsten Dinge in unserem Leben, in unserem gesellschaftlichen Leben, die haben doch einen
Vorbild. Ja, weil du unter Druck stehst. Der Christian ist ein sehr guter Freund von mir. Alles, was er sagt, kann ich total unterstreichen. Ich könnte es auch in seiner Sprache wiedergeben. Ich könnte es in seiner Sprache wiedergeben. Die gleichen Inhalte. So.
Ja, cool, haben wir doppelt.
Aber er sagt es in der Pressekonferenz. Mhm. So, das heißt, du kannst doch nicht eine gesellschaftliche Veränderung dadurch herbeiführen wollen, dass diejenigen, die eine exponierte Position haben, sich dauernd hinstellen und sagen, es müsste aber so und so und so laufen. In der Politik muss sich was ändern. Mhm. Wir müssen uns vor Ort engagieren. Das ist auch etwas, was wir aus den Augen verloren haben. Aber man muss auch die Zeit dafür haben. Mhm. Auch die Politik ist zu einer Karriereveranstaltung verkommen.
Mhm. Also der Appell im Grunde, dass wir alle etwas reingeben müssen in den Pott.
Klar, natürlich, ein bisschen. Jeder auf seine Art und Weise. Und man kann auch selber ein bisschen, was kann jeder tun. Das ist einfach so. Ich meine, es ist natürlich, zumindest diejenigen, wir wissen mittlerweile, dass gesellschaftliche Veränderungen nicht von der Mehrheit der Gesellschaft getragen werden. Das ist nicht so, dass in der DDR die Hälfte der DDR auf die Straße gegangen sind. Aber wenn es 10-15% werden, dann ist es eine kritische Masse und dann tut sich irgendetwas. Mhm. Und dann ist es eben soweit.
Langt das für eine kritische Masse hier? Naja,
also nicht ganz. Naja, ich habe schon öfters bei solchen Veranstaltungen gesagt, Leute, wir treffen uns nächste Woche wieder, wir marschieren gegen Berlin. Ich nehme den schwarzen Block von St. Pauli noch mit, um der ganzen Sache noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Ja,
Und jetzt frage ich mich, du hast deine Fußballerkarriere gehabt, du hast eine Trainerkarriere gehabt und sitzt hier und redest über all diese Themen im Detail und weißt da ganz viel. Was wäre aus dir geworden, Ewald, wenn es den Fußball nicht gegeben hätte? Hast du eine Vorstellung davon?
Da wäre ich wahrscheinlich unter der Brücke gelandet irgendwo.
Na komm, du hast das Abitur gemacht, aber was wäre aus dir geworden, wenn du, Fußball, nee. Es gibt ja manchmal auch Wendungen im Leben, Irrungen vielleicht, aber was hast du für ein Gefühl? Was hättest du gemacht, wenn du nicht Fußballer geworden wärst?
Willst du mich jetzt von meinem Weg abbringen, ne?
Nee, ich
woher soll ich das wissen? Also ich sag's mal, das sind alles so, das ist eine Fragestellung, die mir, die bringt uns nicht weiter, weil...
Ja, ihr dürft ruhig klatschen, also.
Ja, nein, es tut mir leid, Munir. Es ist, wir leben, das ist wirklich so. Ich bin ein großer Anhänger davon und ich brauchte auch Jahre, um das zu lernen und zu kapieren, dass wir in der Gegenwart leben. Wir leben jetzt. Und wenn du älter wirst, du bist ja jetzt noch ein ganz junger Bursche. Ich bin ja jetzt schon, ne, 1970, das ist ja, verstehst du? Wenn man ein fortgeschrittenes Alter erreicht und hat alle möglichen Dinge schon erlebt und muss auch nicht mehr für Tore, Punkte, Meisterschaften sorgen, dann stellt man plötzlich fest, ach so, es gibt auch ein paar andere Dinge im Leben. Dass das Leben in der Zeit, wo du aktiv arbeitest, ein anderes ist, als wenn du freiwillig arbeitest oder Rentner bist und dich für Dinge engagierst und tust, das ist völlig klar. Trotz alledem könnten wir doch eine Gesellschaft bauen, wo die Menschen sich auch in ihrem normalen Arbeitsleben wohler fühlen. Es geht ja nicht darum, ob ich jetzt irgendeine Politikerkarriere gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass ich auch nur ansatzweise bei diesem politischen System in eine Region gekommen wäre, wo mich irgendjemand vorgeschlagen hätte, weil ich vorher 17 Leute rasiert hätte, nämlich die ganzen Osterhasen, die es nicht verdient haben, weil sie dort zu sein, weil sie nicht die Interessen des Volkes vertreten, nicht die Interessen der Menschen, um die es geht, sich nicht für Gemeinwohlökonomie einsetzen, sondern die über die Jahrzehnte hinweg es geschafft haben, dass wir ein System noch weiter individualisieren, liberalisieren, staatliche Regelungen wegnehmen, wo wir alles privatisieren, was eigentlich Aufgabe des Staates ist. Krankenhäuser, Verkehr, Post, egal, überall müssen wir Gewinne machen, weil wir zu blöde waren, das auch in irgendeiner Form vernünftig zu organisieren, sodass es allen Leuten zugute kommt und man sich jetzt keine Gedanken darüber machen muss. Jetzt fangen wir an ich spreche auch mit Leuten von der Bahn, die ein gewisses Alter haben, dachten, ja, hier ist. Einige sagen, na, so schlimm ist es auch wieder nicht, aber es ist eben auch nicht investiert worden. Auch da muss man wieder einsparen, dann haben wir Strecken stillgelegt. Klar wird mal da oder da ein Bahnhof gebaut, aber im Grunde genommen ist diese ganze Ausrichtung in eine Richtung, dass die Aufgaben des Staates und das Gemeinwohlinteresse immer mehr zurückgedrängt wird. Und ich bin viel bei Firmen unterwegs, die mittlerweile begriffen haben, dass sie nachhaltiger sein müssen und dass sie ihr Geschäftsmodell nur aufrechterhalten können, wenn sie bestimmte Dinge berücksichtigen. Weil irgendwann mal geht es nicht mehr. Entweder haben wir keine Rohstoffe mehr oder wir sind so heiß gelaufen, weil wir zu viele zu viel CO2 ausstoßen. Oder aber wir haben die Menschen so ausgepresst, so viele Leute mit prekärer Beschäftigung, mit sinnloser Beschäftigung, die abends nach Hause kommen und das nur als einen unterbezahlten, unbefriedigenden Job ansehen und anschließend mit voller Berechtigung AfD wählen, weil die denken, jetzt muss sich was ändern. Und diese Leute von der AfD, die liefern diesen Leuten, die komplett fertig sind mit der Welt, lächerliche Antworten, auf die wir schon mal reingefallen sind. Indem sie eben sagen, es liegt daran und daran und daran. Nein, daran liegt es nicht. Mhm. Die wollen auch nur Karriere machen am Ende des Tages. Und das sind eben Antworten, das muss man entlarven, aber das kann man nur dadurch entlarven, dass ich auch etwas für die Menschen tue, dass ich fürs Gemeinwohl was tue und nicht, indem ich sage, wie müssen wir uns denn aufstellen, dass die... Heute werden Leute gewählt, dann machst du irgendeinen Post und dann sagen, boah, toll, super, was der da erzählt. Wahnsinn.
Also ich kann dir nur zustimmen mit dem Punkt Gemeinwohl. Das finde ich großartig, wie du es gerade gesagt hast. Aber wenn ich deine Energie jetzt gerade so erlebe, bist du auch froh, Ewald, dass du die Fußballerlaufbahn hattest, um da einfach diese Energie auch loszuwerden? Weil was wäre aus dir geworden, wenn du nicht Fußballer geworden wärst? Ich meine, dann wärst du ja... Also mit der Energie und mit dieser Überzeugung, ich glaube schon, das hätte sich einen Weg, einen Kanal suchen müssen, oder?
Ich wäre Bundeskanzler geworden.
Das wollte ich jetzt hören. Oh. Das wollte ich hören.
Ist damit dein boulevardeskes Bedürfnis befriedigt?
Definitiv.
Okay, können wir jetzt weitermachen?
Jetzt gibt es diese Bilder im Netz, Ewald, von dir. Friedensliste gegen Atomraketen, jetzt auch zuletzt Parents for Future. Ich meine, das ist ja auch als Spieler, weil du gesagt hast, als Spieler hatte ich jetzt, also haben andere Spieler haben ja nicht diese Zeit. Also ich will an diesen Punkt ran, was dieser Antrieb, wo kommt der her? Also das ist ja schon was Besonderes, Ewald.
Gesunder Menschenverstand, Munir. Also erstmal ist es so, du hast als Spieler hatte ich viel mehr Zeit, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, als später als Trainer. Das ist einfach so. Als Trainer bist du 24/7. Das ist Wahnsinn. Und ich habe mich da auch, du hast einfach zu viele Dinge um die Ohren. Da kannst du mal was sagen und kannst sagen, das gefällt mir schon, dieses gefällt mir nicht, aber das ist nicht nachhaltig letzten Endes. Ich habe immer das gesagt, was ich denke. Dadurch habe ich sicherlich, das war jetzt nicht immer zu meinem Vorteil, dass ich jetzt immer meine Meinung gesagt habe. Aber
hast du so
zu meinem Vorteil wirtschaftlich gesehen. So, aber für mich als Persönlichkeit, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, in den Spiegel gucken zu können, das ist mein Thema. Und nicht, ob irgendjemand mir auf die Schulter klopft und sagt, so, halt die Fresse und dann kriegst du mehr Geld. Ich bitte dich.
Aber... Ich finde es gerade einen ganz spannenden Punkt mit dem, das war nicht immer zu meinem Vorteil. Kannst du das, also ich meine, das macht ja was mit dir als junger Mensch. Also du sagst etwas so aus deiner Überzeugung heraus und du sagst gerade selbst, das war nicht immer zu meinem Vorteil. Wie hast du es damals empfunden? Ja,
also ich sag's mal so, ich kann das letztlich nicht beweisen. Ich war lange Jahre, 8 Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Da war unser Sportdirektor Helmut Grassoff. Oder der Vizepräsident, der aus der Wirtschaft kam, von Hamburg nach Mönchengladbach. Und der war absolut in Ordnung. Und wenn da Leute aus einer bestimmten Partei in Mönchengladbach gesagt haben, ich war Kapitän der Mannschaft, hatte Haare bis zum Hintern mit dem Stirnband. Und dann hat irgendjemand gemeint, weil ich mich gegen Berufsverbote eingesetzt habe und für die Friedensbewegung. Wenn so einer Kapitän ist von Borussia Mönchengladbach, geben wir die Dauerkarte zurück. Da hat Helmut Grassoff öffentlich gesagt, ich weiß nicht, wie heißt die Straße da? Am Bökelberg 17.
Ja.
Könnt ihr vorbeikommen, hier ist die Geschäftsstelle, könnt ihr die Karten abgeben. So, dann ist Ruhe. So, und als ich mich gegen Berufsverbote eingesetzt habe, und jetzt kommen wir zu München, in den 70er Jahren, 1977, 1978 habe ich mich gegen Berufsverbote eingesetzt. Berufsverbote war damals eine Entscheidung, um die CDU ruhig zu stellen von der SPD, weil denen das zu weit ging, was sie mit der DDR gemacht haben. Also haben sie gesagt, so jetzt müssen wir mal aus wahltaktischen Gründen mal dazwischenhauen. Mhm. Und damit haben sie ein zartes Pflänzlein von Demokratie, von vielen, vielen jungen Menschen, die damals nach den 68er Jahren aufgebrochen sind, um in dieser Gesellschaft etwas zu verändern, das haben sie abgekappt. Weil jeder, nicht nur DKP-Leute, sondern jeder, der in der Gewerkschaft organisiert war, der auf dem linken Gewerkschaftsflügel war, der in der Friedensbewegung war, jeder stand unter Generalverdacht und Berufsverbot bezog sich auf, du konntest ja keinem verbieten, irgendwas zu machen, aber es ging um Beamte.
Genau.
Lehrer,
ja.
Lokomotivführer. Also, es war jetzt egal, dass der halbe Bundestag voller Ex-Nazis saß. Da bestand ja auch keine Gefahr. So. Und in der Verwaltung von der Bundesrepublik Deutschland Anfang der 70er Jahre, die halbe Welt war voller Ex-Nazis. So ist es gewesen. Mhm. Und hier aus dem Süden, als ich dann gesagt habe, das ist für mich ein absoluter Witz, diesen Leuten zu verbieten, nachdem sie studiert haben, hier, was weiß ich, eine Lokomotive zu führen oder Kinder zu unterrichten. Da kamen hier von zwei CSU-Typen aus Süddeutschland dieser berühmte Satz, der damals immer gesagt wurde, der soll den Mund halten und Fußball spielen. Mhm. So.
Was hat dich zu diesem Rebellen werden lassen?
Es ist einfach so, dass ein wichtiger Punkt in meinem Leben immer war, dass ich Ungerechtigkeiten nicht ertragen kann. Mhm. Und dann nicht sagen kann, komm, ist egal, Ungerechtigkeit in welcher Hinsicht auch immer. Und deswegen habe ich mich oft zu Wort gemeldet und habe etwas gesagt. Wenn man das als Rebellentum bezeichnen möchte, gerne, ist egal.
Mhm. Und was glaubst du, hat dazu geführt, dass das bei dir stärker ausgeprägt ist als bei anderen, also in Bezug auf das Aufstehen, auf das Reden, auf das Position beziehen. Also wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir unsere Kinder erziehen, wie können wir in der Schule agieren mit jungen Fußballern, also was glaubst du braucht es, damit man so ja jemanden ein Stück weit begleitet, dass er eben seine Meinung sagt, dass er das Gefühl hat, ich sag das auch, wenn es vielleicht ein bisschen Gegenwind gibt. Was hat dir geholfen in der Erziehung jetzt oder was glaubst du, was da hilfreich gewesen ist für dich und was könnte hilfreich sein für andere?
Ich weiß nicht, warum das so gewesen ist, weil der Einfluss meiner Eltern relativ gering war. Mein Vater wusste nicht, wie er sich gegenüber als Vater verhalten sollte. Er ist 1914 geboren und im gleichen Jahr ist sein Vater im Ersten Weltkrieg gestorben. Meine Mutter ist gestorben, ganz elendiglich, an Krebs. Da war ich noch fast 12 Jahre alt. So, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir etwas dazu beitragen können, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihrer Charakterentwicklung besser gefördert werden können, als wir das jetzt tun. Wir tragen zu wenig dazu bei, zur Persönlichkeits- und Charakterentwicklung der Kinder und Jugendlichen. In den Schulen, in den Sportvereinen, wo ich es auch machen könnte. Wenn ich dort bessere Experten hätte, noch mehr Trainer hätte, dann kann ich den Kindern und Jugendlichen auch über das reine Fußballgeschehen hinaus, über die Technik und Taktik hinaus, kann ich ihnen auch Werte vermitteln, die du einfach brauchst fürs Leben. Werte wie Respekt, wie Fairness, wie Toleranz, wie Rücksichtnahme, wie gegenseitige Hilfe, wie das Gesetz von Säen und Ernten, dass ich nur das bekommen kann, wo ich auch vorher was investiert habe. All die Dinge kann ich in Vereinen, aber auch in der Schule umsetzen. Und der Sport kann dabei eine große Rolle spielen. Und dann werden wir mehr Kinder und Jugendliche haben, die eben auch den Mund aufmachen, die vielleicht auch etwas dazu beitragen, dass die Gesellschaft in eine andere Richtung geht. Aber das ist bisher nicht gewollt. Ich kann das nur so sagen. Ich habe vor ein paar Jahren war ich in Berlin, dieses Beispiel bringe ich immer wieder, da war 10 Jahre DSF-Stiftung, also von der deutschen DSF, nicht DSF, Deutsche Fußballliga, DFL. DFL. 10 Jahre DFL-Stiftung, die hatten auch eine eigene Stiftung. Der ganze Saal war voller Stiftungen von den einzelnen Bundesligisten, von allen möglichen Stiftungen aus der Bundesrepublik. Und es war jemand aus dem Familienministerium da, die sagen, wir machen hier 1000 Sachen, aber wenn wir überlegen, insgesamt haben wir vielleicht 3000 Leute in diesem Jahr erreicht. Und dann habe ich den Arm gehoben, auf dem Podium saß auch unser damaliger Innenminister de Maizière und ich habe gesagt, Leute, wenn ich mich hier so umgucke, wie viel Potenzial hier ist, wie viele Leute sich darüber Gedanken machen, was können wir an Stiftungen machen, Lernortstadion, alle möglichen Dinge, 1000 tolle Themen. Wieso sind wir nicht in der Lage oder warum, und wir erreichen hier vielleicht ein paar tausend Kinder und Jugendliche im Jahr oder lass es 10, 20.000 sein. Wieso können wir diese Themen nicht auch in die Schule integrieren, da wo die Kinder und Jugendlichen sind. Jeden Tag. Die sind jeden Tag da. Und irgendwann mal muss es doch gut sein, irgendeinen Blödsinn zu lernen, den du übermorgen wieder vergessen hast und den nochmal 17 Mal abzufragen. Da können wir, wir haben sie jeden Tag da und das über Jahre hinweg. Da könnte man noch was machen. Mhm. Da hat der dem sehr den Arm gehoben und hat gesagt, Herr Lien, damit ist die Schule überfordert, das können wir nicht machen. Ich sage, ja, dann müssen Sie Ihren Laden zumachen und Sie können zurücktreten. Das hat er dann ja auch gemacht, zum Glück.
Ja, und wenn ich dich so erlebe, also wir kommen so langsam zum Schluss. Also was ich jetzt vor allen
Dingen... So kommen wir zum Schluss?
Naja, weil die Leute...
Ein Spiel dauert 90 Minuten.
Naja, du wirst ja jetzt noch
mit... Ein Spiel dauert 90 Minuten und dann gibt es noch 8 Minuten Nachspielzeit neuerdings.
Und mindestens. Ich habe ja auch gesagt, langsam, Ewald. Also was ich vor allen Dingen auch in diesem Gespräch wieder wahrnehme, Ewald, ist so dieses Engagement von dir, diese Echtheit. Und dass es eben darum geht, aufzustehen. Also dass es wirklich darum geht, dass wir alle schauen, was kann ich denn in meinem Umfeld, in meinem Bereich auch tun. Und ich glaube, das ist wieder... wunderbar rausgekommen, wie du heute wieder engagiert über ganz viele Themen gesprochen hast. Und zum Schluss will ich dich nochmal fragen, weil es mich einfach nochmal an der Stelle interessiert, wenn du so deine Spielerkarriere nochmal Revue passieren lässt, all diese tollen Spieler, mit denen du gespielt hast, also wirklich großartigste Spieler, hast auch tolle Trainer gehabt, mal die Frage, mit wem würdest du heute Abend, wenn er denn leben würde, wenn er da wäre, mit wem würdest du essen gehen und warum würdest du mit ihm essen gehen? Also,
ich würde ohne Wenn und Aber mit Manfred Schomburg, meinem ersten Jugendtrainer, essen gehen, weil der mich gerettet hat. Der hat mich in den Fußballverein hineingeholt. Meine Mutter war nicht mehr da, mein Vater musste gucken, wie er irgendwie klarkommt ohne seine Frau. Und Manfred ist jemand gewesen, der eine tolle Familie hatte und der hat unglaublich viel investiert in uns Jugendliche und Kinder über Jahre hinweg. Und der ist leider auch viel zu früh verstorben. Das wäre derjenige, mit dem ich essen gehen würde. Und genau aus dem Grunde, weil er sich unentgeltlich, ehrenamtlich, was aller Ehren wert ist, aber was man auch ein bisschen anders noch organisieren kann, um Kinder und Jugendliche gekümmert hat. Das wäre mein Mann. Aber ich würde gerne, weil du das gerade angesprochen hast, du lobst mich immer so für das, was ich hier so erzähle. Aber also ich, wenn ich unterwegs bin und halte Vorträge, man kann viele Vorträge halten und die Leute nehmen nichts mit. Ich möchte vermeiden, dass irgendjemand sagt, boah, tolle, der hat aber tolle Meinungen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man einfach nur eine Fahne hochhält und sagt, guck mal da, toll, was er da erzählt. Ich glaube, man ist nur nachhaltig, wenn man Leute inspiriert, wenn man Leuten Gedanken mitgibt. Und wenn du sagst, jeder, es geht nicht darum zu sagen, ja, ich bin aber dafür, sondern ich glaube, dass wir uns teilweise selbst verloren haben und hier in der Gesellschaft zu viele Menschen sich selbst verlieren. Und dieser, ein ganz einfacher Gedanke, den jeder selber machen kann, mit sich selber, wie gehe ich in den Tag hinein? Was ist für mich wichtig? Anstatt irgendwelche politischen Forderungen in den Raum zu stellen, glaube ich, dass es sehr hilfreich ist, wenn man da, wo man lebt, in der eigenen Familie, wo man arbeitet, am Arbeitsplatz oder in der Schule oder im Sportverein, wenn man sich dort authentisch und echt verhält, wenn man den Moment lebt, wenn man auch mal Menschen eine Rückmeldung gibt, eine positive Rückmeldung über das, was ich erlebe. Ich kann jemanden loben, ich kann jemandem ein Lächeln schenken, ich kann jemandem eine Rückmeldung geben auf konstruktive, kritische, aber konstruktive Art und Weise, weil auch das Respekt ist. Es ist nicht respektvoll, wenn ich sehe, dass einer den letzten Blödsinn veranstaltet und ich drehe mich um und sage zu einem anderen, guck dir den Idioten da an. Das ist nicht respektvoll. Das kann überall die Atmosphäre verändern. Ich habe das so oft gesagt, in meiner Mannschaft habe ich versucht, in den letzten Jahren gar nicht selber viel zu erzählen, sondern zu sagen, schaut euch das an, jetzt möchte ich mal hören, was ihr sagt. Und wir reden über Fehler. Ich rede darüber, ihr redet darüber, auch über Fehler, die die gemacht haben, die jene gemacht haben. Das ist hier der Ort, wo wir uns Gedanken darüber machen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wie wollen wir uns untereinander verhalten? Wie wollen wir trainieren? Wie wollen wir ein Spiel angehen? Sind wir respektvoll den Schiedsrichtern gegenüber, den Zuschauern gegenüber, den Mannschaftskameraden gegenüber? Das ist hier der Ort. In diesem Moment wird geredet. Wenn ich irgendjemanden erwische, der hier den Mund hält und hinter unserem Rücken von allen irgendwo beim Physiotherapeuten oder irgendwo sagt, der Alte hat's ja nicht mehr alle, und der, warum dieser Idiot spielt, weiß ich auch nicht, der kann seine Papiere nehmen. Der ist weg, weil das ist für mich das Allerletzte. Und um solche Dinge geht es. Und das kann man überall machen. Das kann man zu Hause machen. Man kann das üben. Wer kann und einüben? Wer kann noch Konflikt, also sagen wir mal, diskutieren? Wo wird noch diskutiert? Auf respektvoller Art und Weise, wo ich aber wirklich Dinge anspreche, die wichtig sind und der andere sich aber nicht angegriffen fühlt. Das ist eine Diskussionskultur, die wir wieder einführen müssen. Und dann haben wir auch eine andere politische Kultur irgendwann mal. Wir haben ja gar keine Diskussionskultur mehr. Jeder macht nur Identitätspolitik. Ich halte eine Fahne hoch, ich erzähle A, der andere sagt B. Das ist unerträglich. Wenn ich die ganzen Talkshows sehe, da könnte ich reinschmeißen, einen Stein. Aber das ist zu teuer, der blöde Fernseher, weil ich muss auch Fußball gucken noch. So, und deswegen, für mich ist das eine große Chance. Die Dinge, auf die es wirklich ankommt, die kann man mit den Augen.
Die passieren doch im 1:1.
So, die kann man mit den Augen, oder mit den Augen nicht sehen, sondern nur mit dem Herzen. Und die meisten Dinge sind kostenlos. Kostenlos ist das, jemanden respektvoll zu behandeln, ihm ein Lächeln zu schenken. All die Dinge, die ich gesagt habe, das sind gelebte Werte. Irgendwie sich so eine Sonntagsrede zu halten, wir müssen Werte einhalten, dann wissen die Leute nicht, wovon du redest. Aber wenn du es machst, das hat eine Wirkung. Das hat eine Wirkung und deswegen lobe ich dich jetzt nochmal ausdrücklich für deine wunderbare Gesprächsführung. Und wenn wir jetzt Schluss machen sollten, was ich bedauern würde, dann
also. Ja, vielen Dank erstmal, Ewald, für das Kompliment und ich bin dir sehr dankbar, wie du es gerade eben nochmal gesagt hast, also in diesem 1:1, also was passiert, wir können nur mit dem Herzen wirklich sehen und dass wir uns daran erinnern, dass wir im 1:1 mit unseren Nächsten, mit unseren Freunden, dass wir uns zeigen, so wie wir sind und auch das preisgeben, wie wir uns fühlen vielleicht. Passiert zu wenig im Bezug auf unsere Gefühle, dass wir uns einfach nicht trauen, die zu zeigen. Und ich glaube, in dem echten Kontakt spüren wir, wo der andere steht und wir können ihn wieder ganz anders nehmen. Und da ist ein wunderbarer Satz, den mir, nicht weil ich das jetzt toll finde, so einen Satz zu sagen, aber der fiel mir wirklich ein. Mutter Therese hat mal diesen Satz gesagt, if you want to change the world, go home and love your family. Und der fiel mir ein, als du vorhin so das angesprochen hast, dass es zu Hause schon darum geht, sich zu zeigen, den anderen abzuholen.
Genau so. Aber vielleicht darf ich einen Satz noch dazu sagen. Dieses, man muss ja dazu auch in der Lage sein. Viele Menschen sehen sich dazu nicht in der Lage. Die haben nicht das Gefühl, die haben nicht dieses Lebensgefühl, dass sie so auf andere Menschen zugehen. Und auch da möchte ich darauf hinweisen, dass es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich auf negative Dinge fokussieren, die das wahrnehmen, was wirklich schlecht ist. Und wenn ich positive Gefühle kommen nur von positiven Gedanken. So einfach ist das. Wenn ich mich nur mit dem Elend dieser Welt beschäftige, bin ich komplett raus und ich bin dann auch oft nicht in der Lage, noch irgendetwas anderes zu machen. Und jetzt nicht nur das Elend dieser Welt, sondern dass ich eben auch im täglichen Ablauf. Ja. Ich kann mich über den aufregen, der an mir vorbeifährt, weil er den Genesis fährt und viel schneller ist als ich. Weil ich meine unterentwickelte Persönlichkeit nicht mit so einem Auto kompensieren kann, ärgere ich mich darüber und sage, dieser Vollidiot, dabei möchte er gerne auch so ein Auto fahren. Also ich glaube, dass einfach diese, dass das ein ganz wichtiger Gedanke ist, der unseren Kindern und den Menschen überhaupt nicht näher gebracht wird. Kommunikation ist eine Geschichte. Man kann ganz viel über Kommunikation, können wir stundenlang reden und auch gute Sachen machen. Aber eine sinnvolle Kommunikation kriege ich nur hin, wenn ich auch positive Gefühle habe. Und diese positiven Gefühle haben viele Menschen nicht, weil sie immer nur das raussuchen, was schlecht ist, über andere Leute herziehen. Wenn ein Spieler zu mir gekommen ist oder irgendein Mitarbeiter und hat gesagt, hör mal, der hat das und das gemacht. Ich sage, ach so, interessant. Und dann habe ich den Hörer genommen, habe gesagt, kannst du mal eben hochkommen? So, und dann saß der, dann habe ich denjenigen, um den es ging, hochgeholt. Dann haben wir gesagt, so, jetzt nochmal, was war das jetzt? Was wolltest du jetzt sagen? So, das heißt, du kannst nur, du musst, dir muss klar sein, dass du deine Welt selbst erschaffst. Auch der Dalai Lama sagt das. Wir erschaffen die Welt mit unseren Gedanken. Absolut. Natürlich kann ich mich den ganzen Tag mit den negativen Dingen auseinandersetzen. Du kommst nur nicht weiter voran. Du kommst nicht voran. So wie mit dem Bundeskanzler. Das hat uns auch nicht weitergebracht. Also es geht einfach darum zu sagen, was ist positiv, was ist schön und auch für sich selber nicht nur Rückmeldungen an andere zu geben, sondern wenn
sich darüber bewusst werden.
Also. So, genau so. Ich lebe jetzt in diesem Moment und nicht in der Zukunft. Wir sind oft damit beschäftigt. Wir erzählen unseren Kindern und Jugendlichen den ganzen Tag, ja, du musst für die Zukunft vorsorgen. Du musst für die Zukunft vorsorgen. Du musst das lernen. Du musst das machen. Du musst jenes machen. Und bla, 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 bla. So. Und dann kommt die Zukunft. Dann heißt es, jetzt musst du aber wieder. Das heißt, du fängst ja nie an zu leben, weil es immer noch irgendeine Zukunft gibt. Nein, du lebst jetzt. Du kannst natürlich Vorkehrungen treffen, aber wenn du nicht in diesem Moment lebst, dann bist du selber unglücklich und du musst selber Glück empfinden. Jeder Mensch ist wertvoll und er muss es spüren, dass er ein wertvoller Mensch ist und dann kann er auch anderen was geben. Und dazu können wir beitragen. Dazu können wir bei denjenigen beitragen. Mhm. Jeder hat es verdient und der dazu jetzt schon in der Lage ist, der kann auch jetzt Kindern und Jugendlichen also oder auch Erwachsenen
Appell,
solche Rückmeldungen geben.
Ein Appell einfach nochmal für mehr Achtsamkeit und damit würde ich jetzt sozusagen an die angeschlossenen Funkhäuser abgeben. Genau.